zu dem heutigen Vortrag. Das Lampedusa steht ja für dreierlei. Das steht erstens für eine Insel im Mittelmeer, die der Fluchtort oder der Zielpunkt von vielen Flüchtlingen aus Afrika ist. Zweitens für als Symbol für die Festung Europa und andererseits eben für die Katastrophe, wo auf einen Schlag 360 Flüchtlinge ertrunken sind, vor einem halben Jahr im Oktober letzten Jahres. Wobei man gleich mal dazu Folgendes bemerken muss, nämlich das wurde ja als großes Unglück besprochen. Wobei vollkommen klar ist, mit einem Unglück in dem Sinne, naja, das war Pech, hat die ganze Sache nichts zu tun, sondern das war der Extremfall des Normalfalles. Also der Extremfall des Normalfalls, dass die Grenzen oder an den Grenzen der Europäischen Union, da braucht man sich jetzt nicht streiten um die Schätzungen, aber im Wesentlichen in den letzten zwei Jahrzehnten 20.000 Menschen umgekommen sind. Und von daher, von wegen, das war jetzt einfach eine Tragödie. Jährlich gibt es ungefähr 1 Million Flüchtlinge an den EU-Grenzen und einige, sehr viele davon erreichen Europa gar nicht, sondern kommen auf dem Weg hierhin um. Wenn man jetzt fragt, weil das ist ja das Thema der Veranstaltung, was sind die Ursachen für die Flüchtlinge und für diesen Umgang der Europäischen Union? Wenn man fragt, warum ist das eigentlich so? Also wenn man zurücktritt von dem Skandal, der das ist, von der Empörung vielleicht auch, die man darüber hat, ich nehme an, die meisten hier sind keine Verteidiger der europäischen Flüchtlingspolitik, sondern Kritiker eher oder stehen dem skeptisch gegenüber. Wenn man also fragt, warum ist das so, dann gibt es zwei Antworten. Die eine ist Festung Europa. Die zweite ist die wirtschaftliche Not, die politische Unterdrückung, das Elend in 1,5 Kontinenten um Europa herum, Afrika, Asien. Jetzt muss man, viele sind damit fertig. Ja, Festung Europa und das Elend, die Not, die Kriege in Afrika oder in Asien. Eigentlich muss man sagen, jetzt geht es erst los. Die Antworten werfen eigentlich erst recht Fragen auf. Nämlich, erster Punkt, Festung Europa. Da wäre zu fragen, warum gibt es die überhaupt? Ist es so, wie viele auch meinen, das würde dem widersprechen, was Europa ist. Eigentlich wäre doch Europa, hat ja auch einen Friedensnobelpreis bekommen, eigentlich müsste doch Europa humanitär sein. Und jetzt schottet es sich gegen Flüchtlinge ab. Also ist es so, dass das praktisch ein Widerspruch ist zu der demokratischen Verfassung von Europa? Oder ist es nicht andererseits so, und das wäre dann zu erklären, dass undurchlässige Außengrenzen zu der Sorte von Wirtschaftssystem in Europa gehören, das auf der anderen Seite sehr global und grenzenlos ist. Also will darauf hinweisen, einfach die Frage zu beantworten, ja, die Festung Europa und die ist schuld an der Tragödie, da ist schon noch zu erklären, was hat es mit dieser Festung Europa auf sich. Das will ich auch heute ein Stück weit machen. Also da die Frage, ist das ein Widerspruch zu dem, was Europa eigentlich ist, oder passt es und gehört es dazu? Und dieses Europa, in dem wir leben, ist ohne solche Grenzen nicht zu haben. Das Zweite ist, katastrophale Zustände in zwei Nachbarkontinenten Europas. Also das Elend, vor dem die Flüchtlinge, Krieg, Gewalt, vor denen sie fliehen. Auch da wieder die Frage, damit ist die, darauf zu deuten, damit ist die Antwort noch gar nicht gegeben. Da ist doch viel zu erklären, nämlich zum Beispiel, ist es ein Versäumnis von Europa in der Entwicklungspolitik? Ist es so, dass hier Fehler gemacht werden, weil der europäische Binnenmarkt so abgeschottet ist und deswegen die Produzenten in Afrika gar nichts hierhin verkaufen können? Also liegt es an Fehlern oder Engstirnigkeit, auch an Versäumnissen der Entwicklungspolitik von Europa? Oder liegt es vielleicht auch an den Eliten, ist ja auch ein beliebter Vorwurf, die dort unten sind alle korrupt, an der Korruption in den Staaten, und deswegen kommt da nichts zustande und man müsste eigentlich viel mehr für die Entwicklung dort unten tun? Oder, wieder die andere Alternative, ist das Elend dort und die Zustände in Afrika und Asien das Produkt der Verhältnisse hier, des Kapitalismus, der Wirtschaftsweise hier, die hier ihr Zentrum hat in Europa, neben den USA vielleicht. Also was ich machen will in dem Vortrag ist, was Grundsätzliches zur Flüchtlingskatastrophe vortragen, nämlich erstens den Ursachen dafür und zweitens den Gründen für den Umgang mit den Flüchtlingen an den Außengrenzen. Und das will ich in drei Abteilungen machen. Ich will im ersten Teil darauf hinweisen, oder kurz, dafür habe ich diesen Zettel nochmal ausgeteilt, hinweisen, wie wird eigentlich hierzulande über die Flüchtlinge und über die Flüchtlingskatastrophe berichtet. Also, und zwar unter dem Gesichtspunkt, was geben diese Berichte eigentlich zu Protokoll und wie geben sie es zu Protokoll? Das will ich deswegen machen, weil das halt die Art und Weise ist, wie hier in der Öffentlichkeit über die Flüchtlingsfrage und die Flüchtlinge nachgedacht wird, und will da auf einiges hinweisen, wie, naja, ideologisch verlogen und so weiter die ganze Geschichte ist. Zweitens will ich darstellen, alles natürlich in Grundzügen, die Zustände in den Ländern, vor denen die Flüchtlinge fliehen, also das Stichwort globaler Kapitalismus, der eine weltweite Überbevölkerung produziert. Das will ich da darstellen, also erklären, wie kommt es überhaupt zu den Verhältnissen in Afrika oder was dokumentieren diese Verhältnisse, vor denen dann die Flüchtlinge fliehen. Und das Dritte ist, das geht dann relativ erstmal von meiner Seite, schnell ist die Festung Europas, also der in Europa gepflegte Umgang mit der Überbevölkerung, die sie eben produzieren. Also das Grenzregime im grenzenlosen Kapitalismus. Es ist ja ein überschaubarer Rahmen. Wenn es während des Vortrags direkt Fragen oder Einwände gibt, dann können wir an der Stelle direkt diskutieren. Ansonsten kann man sich es auch anhören. Wie gesagt, ich versuche das ein bisschen in Schranken zu haben. Viel mehr als eine Stunde wird der Vortrag nicht dauern. Und dann kann man danach diskutieren. Also mir ist es gleich, das ist ja übersichtlich und so. Wer direkt was sagen will, kann das direkt machen. Ansonsten machen wir das im Anschluss der Diskussion. Okay. Zum ersten Punkt. Ich will nicht die Zitate da im Einzelnen durchgehen, aber ich will auf Folgendes hinweisen. Wer einen kurzen Blick drauf geworfen hat, wie die Katastrophe passiert ist in Lampedusa, dann gab es in der Öffentlichkeit Besprechungen, die weisen durchaus sehr genau darauf hin, und was die Europäische Union da macht. Nämlich, da heißt es in dem einen, ja, diese Flüchtlingspolitik, das ist kein Unglück, das ist dieses erste Zitat aus der Süddeutschen Zeitung, sondern da wird gesprochen, das ist ein Opfer der europäischen, also was da passiert, sind Opfer der europäischen Flüchtlingspolitik, weil diese europäische Flüchtlingspolitik, das Grenzregime, setzt auf die Abschottung der Grenzen und Hilfe für die Flüchtlinge gilt als Fluchthilfe. Es ist ein Abschreckungssystem und deswegen kommt es auch dauernd zu den Toten. Also einerseits wird da durchaus ausgesprochen und klargestellt, das ist ein Bestandteil der Europäischen Union, aber gleichzeitig wird, und darauf will ich nur hinweisen, wird gesagt, eigentlich kann das nicht wahr sein, dass der Friedensnobelpreisträger von 2012 das macht. Eigentlich wäre doch Hilfe für die Flüchtlinge angesagt. Eigentlich passt das doch nicht zu dem, was Europa ist. Und ich will an der Stelle nur mal deutlich machen, das ist der Unterschied zwischen humanistischer Empörung, die damit auch dann fertig ist, und was eine Kritik zu leisten hätte. Weil die Kritik hätte zu leisten, zu sagen, ja, so ist das. In Europa gibt es dieses Abschreckungssystem. Ja, Hilfe für Flüchtlinge gilt als Fluchthilfe und deswegen ist sie strafbar und so weiter. Wenn das so ist, dann ist zu erklären, wie kommt es dazu? Warum ist das so hierzulande? Und nicht, und das ist die andere Seite, zu sagen, eigentlich passt das nicht zu Europa. Eigentlich ist Europa von dem Ethos her besser als das, was da passiert. Und die Konsequenz davon ist dann zu sagen, naja, es käme drauf an, Leben zu retten und Europa müsste das eigentlich auch machen. Und an dem Punkt, mit dem jetzt kommt, ist wer Lebensrettung oder Rettung angesagt, wird und nicht Erklärung, dafür steht das zweite Zitat, da ist, naja, mit dieser wird gleich mal die Erklärung und die Kritik von der Europa abgeschoben. Also nur dafür, das wollte ich mal deutlich machen, dass diese Sorte von moralischer Empörung, die durchaus einiges zur Kenntnis nimmt, wie Europa in der Flüchtlingspolitik verfährt, auf der anderen Seite nicht irre draußen wird, zu sagen, Europa müsste eigentlich oder wäre eigentlich besser und eigentlich müsste es um die Rettung gehen und nicht um das Abhalten von Flüchtlingen. Das war aber die Minderheit der Stellungnahmen. Die meisten haben in der öffentlichen Diskussion gleich gesagt, so schlimm und tragisch es ist, dass an den Grenzen so viele umkommen und zurückgeschickt werden. Aber Europa kann ja auch gar nicht alle aufnehmen. Das ist eigentlich der Tenor gewesen. Ja, die sollte man nicht, die es irgendwie geschafft haben, durch bis vor Lampedusa zu kommen, die sollte man aus dem Meer fischen. Aber insgesamt muss klar sein, Europa kann nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Das ist nicht möglich. Dafür stehen, das kann man dann nochmal nachlesen, dieses Zitat, das ich da von der Frankfurter Allgemeinen genommen habe, das sagt, im Unterschied zu dem einen, der sagt, die europäische Flüchtlingspolitik ist für die Toten verantwortlich, sagen die anderen Stellen, aber die europäische Flüchtlingspolitik ist doch unverzichtbar, weil wir können nicht alle aufnehmen. Und dem Kommentator oder den ganzen Kommentatoren ist vollkommen klar, oder für die ist selbstverständlich, wenn man einen Flüchtling reinlässt, dann kommen Hunderte, ja Hunderttausende, weil in Afrika und Asien herrschen ja perfekte Fluchtbedingungen. Also die gehen selbstverständlich davon aus, und so ist es ja auch, wenn man einen reinlässt, kommen die anderen nach, und dass in Afrika und Asien Zustände sind, die die Leute zur Flucht bringen, das ist überhaupt keine Frage für die. Nur, auch da, warum das so ist, dass neben einer potenten Wirtschaftsmacht wie die EU, ganze Kontinente liegen, in denen nicht mal das Überleben mehr geht. Das ist für so diese ganzen Kommentatoren von Tagesthemen bis sonst was keine Frage, sondern für die ist das, ja, so ist es eben. Genauso ist es selbstverständlich für die und überhaupt keine Frage, vollkommen selbstverständlich, die EU kann die Millionen Armutsflüchtlinge nicht verkraften. Die Flut überfordert, so heißt es dann immer in den Kommentatoren, selbst die vernünftigste Flüchtlingspolitik. Warum ist das eigentlich so? Oder mal anders ausgedrückt, was kann man eigentlich diesen Stellungnahmen an Wahrheiten über die Verhältnisse hier entnehmen? Was geben die eigentlich damit zu Protokoll? Also ich will an der Stelle mal dieses Argument, was immer in der Diskussion ist. Und selbst wenn ich in meinen Seminaren über Migration diskutiere, sagen die Studenten dazu, viele der Studierenden, ja, aber das sind ja auch zu viele Flüchtlinge für Deutschland oder Europa. Was ist das Falsche und Verlogene an dieser Argumentation? Mal so rumgefragt. Fehlt es für die Flüchtlinge an materiellen Mitteln, an Wohnungen und an Lebensmitteln hier? Nö, gibt es keinen Mangel in Deutschland oder in Europa. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, es kämen Millionen, dann wären die Wohnungen vielleicht doch knapp. Nur mal so rum überlegt, die Millionen, die kommen oder die aus Afrika hierher kommen, sind doch junge Leute, die bei sich keine Perspektive haben und nichts lieber machen wollen, als hier zu arbeiten. Warum werden die denn nicht betrachtet als willkommene Arbeitskräfte, die hier auch arbeiten? Und wenn da noch 1 Million kommen, dann heißt es ja, da kann man sich die Arbeit teilen, dann ist hier für jeden Einzelnen weniger zu machen, weil, und die haben Arbeit. Warum ist das eigentlich nicht so? Jeder weiß, so funktioniert es bei uns nicht. Also warum ist es denn so, dass massenhaft zusätzliche arbeitswillige Menschen bei uns keine willkommene Unterstützung darstellen, sondern sofort als Problem für Wirtschaft und Sozialstaat behandelt werden? Das ist so, weil bei uns Arbeit ein knappes Gut ist. Und die Arbeit ja schon für die hiesige Bevölkerung ein knappes Gut ist. Nämlich 3 Millionen sind arbeitslos in Deutschland. In Europa sieht die Sache noch ganz anders aus. Auch das ist schon wieder so ein Sachverhalt, der als nicht weiter zu erklärende Selbstverständlichkeit gilt. Dabei ist er alles andere als selbstverständlich. Deswegen will ich ein paar Überlegungen anbringen, nur warum ist denn hierzulande Arbeit ein knappes Gut? Ich will jetzt nicht groß über die Arbeit reden, nur damit dieses Argument mal zerstört ist. Arbeit ist knapp, deswegen, weil die Menschen die Arbeit brauchen zum Leben, weil man damit sein Geld verdient, gar nicht die Mittel haben, selbst zu arbeiten. Das ist doch überhaupt der ganze Ausgangspunkt. Dass man hierzulande arbeiten kann, setzt voraus, dass man jemanden findet, der einem Arbeit gibt. Deswegen heißen ja auch die Unternehmer Arbeitgeber, obwohl das eine verlogene Bezeichnung ist. Aber da ist was dran, weil sie über die Mittel verfügen, die Fabriken, die Produktionsmittel, die Büros, Computers, Häuser und sonst was, die man braucht, wenn man arbeiten will. Also an die man gesetzt werden muss, wenn man arbeiten will. Also wer Arbeit braucht zum Leben, muss Arbeit suchen und finden, braucht Arbeitgeber und die beschäftigen einen ja nur dann, wenn es sich für sie lohnt, nach ihrem Kriterium, wenn es sich für sie auszahlt, wenn sie damit Gewinn machen können. Und deswegen ist es so, dass erstens gar nicht jeder Arbeit bekommt, weil das hängt ja an der Kalkulation der Gegenseite, ob die überhaupt für ihre Gewinnrechnung die Leute braucht. Und wer Arbeit hat, kriegt wenig Lohn und muss viel leisten, was schon wieder heißt, die Arbeit ist nicht einfach unter alle aufgeteilt, sodass jeder ein bisschen was macht, sondern diejenigen, die Arbeit haben, müssen viel leisten und viel arbeiten und die keine Arbeit haben, haben entsprechend auch kein Geld. Und dann kommt noch hinzu, dass zur Steigerung des Ertrags der Arbeit, das, was man hierzulande als Rationalisierung kennt, Leute ersetzt werden durch Maschinerie und die Verbliebenen an dieser Maschinerie mehr zu leisten haben und die anderen freigesetzt sind. Sodass es hierzulande schon immer Leute gibt, die keine Arbeit haben. Also auch eine Überbevölkerung, um es mal so auszudrücken, hierzulande gibt. Übrigens ist das alles schön nachzulesen in dem, was ich vor einem Jahr hier vorgestellt habe, dem Kapital. Da gibt es ein eine Darstellung über die Gesetze des Wachstums im Kapitalismus und dazu gehört die progressive Produktion einer Überbevölkerung auch in den Zentren des Kapitalismus dazu. Also das ist in dem Kapitalbuch sehr schön dargestellt und ist auch sehr hilfreich zum Verständnis von diesen Geschichten. So, also von daher ist es so, hierzulande ist Arbeit knapp. Und deswegen leuchtet es jedem ein, dass mehr Leute hier aus Afrika nicht zu verkraften sein sollen. Vielleicht muss man noch Folgendes dazu sagen. Hier ist es schon so, wer zu den Leuten gehört, die Arbeit haben, die überhaupt hier sein dürfen, die Arbeit haben und nicht Arbeit haben. Einerseits wird es entschieden durch die Unternehmer. Andererseits, die Unternehmer benutzen sehr gern auch billige Arbeitskräfte von auswärts. Also Flüchtlinge, die es irgendwie hierher geschafft haben, die werden gern ausgenutzt. Als Illegale kann man die sogar ganz brutal ausnutzen. Die sind vielleicht sogar weniger diskriminierend im Sinne von gucken auf die Hautfarbe oder ähnliches. Aber der Staat hierzulande macht die Unterscheidung, dass er sagt, Leute von außen, die kommen erstmal nicht rein, weil die wären eine Belastung für unsere Sozialsysteme. Also er hält arme Migranten zum Schutz des nationalen Arbeitsvolkes mit seinem Grenzregime vom nationalen Standort fern. Und Europa als Staatenbündnis schützt so seinen gesamten Binnenmarkt. Ich hoffe, es ist deutlich geworden. Jetzt, was ich darstellen wollte, ist, dieses Argument, wir können die gar nicht aufnehmen, das überfordert die, nimmt die kapitalistische Logik der Arbeit hierzulande, dass Arbeit Lohnarbeit ist für den Dienst am Gewinn der Unternehmer als vollkommene Selbstverständlichkeit auf und beruft sich einfach auf den Sachverhalt und will damit einleuchtend finden, dass es selbstverständlich ist, man muss diese Leute fernhalten. Und die meisten hier, also da sind sich in der Logik sind sich Unternehmer, der Staat und eben auch das Volk zum großen Teil einig. Arbeit ist knapp und wir können die hier nicht alle haben. Also das ist schon mal die Erklärung anhand, das habe ich jetzt anhand dieses in der Öffentlichkeit so durchgesetzten Arguments von wir können die nicht alle verkraften, deutlich machen wollen, dass zum System der Lohnarbeit und Kapital hierzulande der staatliche Schutz des Standorts vor Arbeitsimmigration dazugehört. Also man muss sagen, die Festung Europas, die ist integraler Bestandteil des hierzulande herrschenden Prinzips und nicht eine inhumane Abweichung der EU von ihren eigentlich demokratischen und freiheitlichen Prinzipien. Jetzt will ich noch einen dritten Punkt, der in der öffentlichen Diskussion immer ist, kurz beleuchten. Und der besteht darin, dass gesagt wird, kurzfristig müssen wir sowieso unseren Binnenmarkt dicht machen. Aber langfristig käme es eigentlich darauf an, das sagen auch viele Politiker immer wieder hierzulande, es käme darauf an, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Es käme darauf an, zu verhindern, dass so viele hierher kommen wollen. Also das ist mal in der ganzen öffentlichen Diskussion. Einerseits werden immer die Flüchtlinge als Wirtschaftsflüchtlinge verunglimpft. In der Argumentation geht es mal umgekehrt und es wird gesagt, es ist kein Wunder, dass die herkommen angesichts der Zustände in Afrika und es käme eigentlich langfristig darauf an, dass dieses gravierende Nord-Süd-Gefälle ausgeglichen wird und dass in Afrika mehr für die Entwicklung gemacht wird. Und dann wird angeführt, Dafür, das kann man da auch nachlesen, dann kommen eigentlich immer folgende Punkte zur Sprache, nämlich die Handelspolitik der EU ist ungerecht, die Europäer fischen die Küsten leer vor Afrika, Extraktivismus heißt es da, da wird alles aus dem Boden rausgekratzt oder von der Landwirtschaft genommen in Afrika, was geht. Und darin sehen und wird in der Öffentlichkeit gesehen die Ursache, warum Afrika hungert, nämlich in Fehlern und Ungerechtigkeiten der EU-Wirtschaftspolitik, also egoistischer Handelsprotektionismus und so weiter. Dazu will ich Folgendes bemerken. Ich komme später nochmal auf diese Geschichten zurück. Aber eigentlich liegt diesen Besprechungen was viel, legen die was viel Grundsätzlicheres offen, als hier würden Fehler in der Handelspolitik gemacht oder Egoismus herrscht vor, der dort die Küsten leer fischt. Was darin ausgedrückt wird, ist was ganz Prinzipielles, nämlich, dass auch in Afrika das Leben und Überleben nicht mehr davon abhängt, ob die Bauern genug Lebensmittel produzieren können und wie viel Lebensmittel sie sich für sich und ihre Abnehmer produzieren, sondern auch in Afrika hängt heutigen Tags alles davon ab, von dem Geld, was dort verdient werden kann, und zwar auf einem globalen Markt. Weil so viel Kapitalismus ist auf diesem Katastrophenkontinent schon eingezogen, dass nur der verdienen und essen kann, wer Gewinn zu machen versteht oder sich für den Gewinn von anderen nützlich zu machen vermag. Und das in Konkurrenz zu anderen, oft internationalen Fischereiflotten, Agrar- und Rohstoffkonzernen. Also nur deswegen, weil es auch in Afrika ums Geld und seine Vermehrung geht, ist es so, dass Europa mit seiner Marktregulation, mit seiner Finanzkraft und der Produktivität seiner Unternehmen in dieser Konkurrenz um Geldquellen, Preise und Gewinne gegenüber afrikanischen Produzenten nicht nur gnadenlos überlegen ist, sondern oftmals überhaupt das ist, was da unten überhaupt für eine Produktion sorgt. Also dass Europa überhaupt das politische und ökonomische Subjekt ist, das mit entrichteten Lizenzgebühren für Fischfang, mit dem Abbau von mineralischen und agrarischen Rohstoffen, Anbau von agrarischen Rohstoffen, darüber entscheidet, ob überhaupt und wie viel Geld in Afrika ankommt, das dann von den Eliten dort angeeignet und ausgegeben werden kann. Also ich will an der Stelle mal deutlich machen oder hervorheben, dass es dasselbe ökonomische System von Lohnarbeit und Unternehmertum ist, dass die Flüchtlinge in den Zielländern zur Störung werden lässt, dass sie auch aus ihrer Heimat vertreibt. Und es ist eben nicht falsche oder schlechte Politik hierzulande. Okay, das war mal das, was ich anhand einfach in Erinnerung bringen wollte, wenn über die Flüchtlingsfrage oder über die Flüchtlinge an den Außengrenzen Europas diskutiert wird, sind das die drei Geschichten. Die moralische Empörung, das aber wir können die hier nicht alle aufnehmen und eigentlich käme es auf die Entwicklung dort an, aber da macht Europa lauter Fehler. Dazu, zu diesen drei Punkten wollte ich jetzt was gesagt haben. Was ich im Folgenden jetzt machen will, ist umgekehrt von meiner Seite positiv noch ein paar weitere Argumente zur Erklärung der Ursachen für die Flüchtlinge an Europas Grenzen geben und zu dem Umgang mit ihnen. Also die erste Abteilung, was ist der Grund dafür, dass Millionen jedes Jahr versuchen, nach Europa zu kommen. Das Stichwort ist da, das ist der globale Kapitalismus, der eine weltweite Überproduktion, Überbevölkerung produziert. Gut, jetzt will ich das etwas ausführen. Die meisten an den Außengrenzen oder sehr viele kommen aus Afrika oder Asien. Und wenn man sich fragt, was sind das eigentlich für Länder dort, dann fällt sofort jedem auf, diese Länder fallen von ihrer politischen Ökonomie, von dem, was dort produziert wird, zusammen damit, dass in den meisten Fällen ein, zwei oder drei Rohstoffe dort hergestellt und exportiert werden. Das sind sogenannte Rohstoffstaaten oder Länder. Manche heißen ja auch Bananenrepubliken, Kaffeeländer und so weiter. Wenn man Mali sich anguckt, Baumwolle ist da eine große Geschichte. In anderen Ländern ist es Kaffee, in den dritten ist es Tee, in manchen sind es Blutdiamanten und so weiter. Das heißt, diese Staaten sind welche, wo ein Rohstoff, der sich dort im Boden befindet, oder eine Frucht, die dort unter bestimmten klimatischen Bedingungen angebaut wird, die einzige Einnahmequelle ist. Wodurch wird überhaupt dieses Produkt zu einer Einnahmequelle? Für die Produzenten oder dann für den Staat als Ganzen? Darüber, dass sie auf dem Weltmarkt verkauft werden. Also Weltmarkt heißt in dem Fall, dass sie nach Europa verkauft werden, auf den europäischen Markt. Also sie sind darauf angewiesen, dass ihr Produkt von anderen hierzulande gekauft wird. Von mir aus von Schokoladenfabrikanten in Deutschland, die aus dem Kakao, das Kakaobohne was machen. Oder halt Textilfabriken, die Baumwolle verspinnen oder was auch immer. Diese Einkommensquelle für diese Nationen oder Staaten und dann die Produzenten, die das dort halt machen, hat was Prekäres an sich. Nämlich, sie ist ja abhängig von der Nachfrage in den kapitalistischen Zentren. Und wenn die Einnahme gesteigert werden soll und man mehr produziert, dann senkt das den Preis. Also alle Methoden, zu mehr Einkommen zu kommen, haben die fatale Wirkung, dass darüber die Preise, die man erzielt, sinken und insofern diese ganze Einkommensquelle so prekär ist. Nicht nur, weil sie an den Konjunkturen hängen und an der Nachfrage in diesen Zentren des Kapitalismus wie die Europäische Union, sondern dass auch alle Anstrengungen, sie zu steigern, zu einem kontinuierlichen Verfall der Rohstoffpreise führen. Aber nur über den Verkauf der Produkte kommt Geld in das Land. Entweder von Bauern oder Unternehmen, Staatsunternehmen dort, die dort anbauen und es dann verkaufen. In den meisten Fällen oder in vielen Fällen sind es gleich Konzerne aus Europa oder den USA, die dort die Produktion oder das Rausschürfen von Rohstoffen übernehmen. Für beide Sachen übrigens, noch ein anderer Punkt, der wichtig ist, müssen die Staaten erstmal sich entwickeln und brauchen Geld, Kredit, damit überhaupt der Abtransport dieser Rohstoffe in den Zentren passieren kann. Da braucht es einen Hafen, da braucht es eine Eisenbahn, da braucht es eine gewisse Infrastruktur und Ähnliches. Entwickeln tun die Staaten das darüber, dass sie Kredit bekommen haben. Zwecks Herstellung der Voraussetzungen zum Einklinken in den Weltmarkt. Und über 40 Jahre Entwicklung seit der Entkolonialisierung hat es zu dem Resultat geführt, dass diese Staaten nicht nur verschuldet, sondern überschuldet sind. Dass sie ruiniert sind. Dass sich aus früher mal Entwicklungsländern betitelten Ländern, wo die Vorstellung ist, wenn die mal anfangen, sich zu entwickeln und in den Weltmarkt einklinken, dann werden die auch sowas mal wie eine Bundesrepublik Deutschland. Nach 40 Jahren Entwicklung stellt sich raus, das sind ruinierte Staaten. Es gibt eine ganz neue Kategorie in Afrika und Asien, die heißt Failed States. Das sind Staaten, die sind ruiniert über den Einfluss Bezug in den Weltmarkt. Das sind highly indebted poor countries. So eine Kategorie hat sich daraus gestellt. Das ist mal das eine, was ich vorhin schon angedeutet habe anhand dieses Zitats. Diese Ruinierung ist nicht, da werden Fehler in der Entwicklung gemacht, sondern das ist die notwendige Konsequenz, wenn solche Staaten als Rohstoffstaaten in den Weltmarkt eingeklinkt sind, dann ist das die Ruinierung dort vor Ort. Politökonomisch erstmal. Für die Bevölkerung heißt das Folgendes. Das ist der zweite Punkt, den ich deutlich machen will, wenn ich darüber rede, was sind die Ursachen für die Flüchtlinge an Europas Grenzen. Für die Bevölkerung in Afrika heißt diese Sorte von Ökonomie zweierlei. Nämlich erstens, auch dort gilt, was ich vorhin schon gesagt habe, sie muss vom Geld leben, das sie verdienen kann. Aber sie kann davon nicht leben. Und zwar aus welchen Gründen? Erstens, weil durch die Sorte von Produktion, die dort vorherrscht, ihre Existenzgrundlagen ruiniert werden. Also Fischfang ist ein Punkt, der immer erwähnt wird. Und das heißt, für die Fischer dort, die können einfach mit ihrer Fischerei nicht mehr leben, weil europäische Fischflotten oder andere Fischfangflotten die Meere leer fischen. Diejenigen, die handwerkliche Produkte produziert haben, sind sowieso nicht konkurrenzfähig mit europäischen Waren, die jetzt nach Afrika strömen. Und diejenigen, die Lebensmittel produziert haben, können mit den Produkten eines europäischen Agrarmarktes einfach nicht konkurrieren. Einerseits sind, das ist ja in der Tat der Fall, die europäischen Grenzen dicht. Europa hat auch bei Zoll Außengrenzen. Insofern ist es schon schwierig, auch wenn es da spezielle Abkommen gibt, für afrikanische landwirtschaftliche Produkte nach Europa reinzukommen. Und auf der anderen Seite, das, was Europa produziert an Lebensmitteln, das drängt dann auf diese Märkte und ruiniert die Existenzgrundlagen von der Bevölkerung dort. Also die Hähnchenbrüste werden hier gegessen, die Flügel kommen alle nach Afrika. Das ist die eine Geschichte. Also insofern ist der Einbezug in den Weltmarkt das Prinzip, was auch in Afrika gilt. Jeder muss irgendwie Geld verdienen, kann aber nur Geld verdienen, wenn er mit seiner Arbeit was erzielt. Die Arbeit, die Existenzgrundlagen werden aber ruiniert. Er kann in der Konkurrenz nicht mitspielen. Das wäre für die Kleinunternehmer oder die kleinen Kleinproduzenten. Das geht nicht mehr. Die andere Seite ist, das meiste, was dort an Produktion stattfindet, sind große internationale Konzerne. Und bei denen gilt, da ist die Bevölkerung erstmal ein Hindernis. Und für die Staatsmänner in den Staaten, die internationale, sagen wir mal, Minenkonzerne haben wollen, die sehen das auch so. Da braucht es das Land zum Abbau der mineralischen Rohstoffe und wer darauf wohnt, ist im Weg und wird vertrieben. Genauso, wenn in großem Umfang Tee oder Kaffee oder Baumwolle angebaut wird, da gilt genau dasselbe. Dann ist für agrarische Konzerne und für diese Sorte von Produktion die Bevölkerung vor Ort ein Hindernis. Dann werden die vertrieben, dann können die dort nicht mehr leben und damit sind sie mittellos, also Überbevölkerung. Und wenn sie dort Arbeit haben, dann natürlich auch überhaupt nur, das ist ja das Besondere in Afrika oder in Asien, weil es so viele Überflüssige gibt und überhaupt eine Arbeit zu haben, noch viel mehr als hierzulande ein Privileg ist, dann werden auch nur Hungerlöhne gezahlt. Gut, also da kommt raus, also oder schlecht, auch in Afrika gilt für die Bevölkerung das Regime des Geldes und seiner Vermehrung, aber für die Masse der Bevölkerung dort ist ihre Arbeitsfähigkeit keine Erwerbsquelle. Sie ist in großem Maße Überbevölkerung. Ein Zeugnis davon ist die Landflucht in die Slums und die riesen Slums, die es dort gibt. Auf der anderen Seite ist es eben die Flucht oder der Versuch der Flucht nach Europa. Also zweiter Punkt war Überbevölkerung. Der dritte Punkt ist, dazu muss man auch noch was sagen, der Staat dort in diesen Ländern funktioniert etwas anders als bei uns. Weil die Länder dort, die Staaten in Afrika oder in Asien, in jedenfalls einem Teil von Asien, basieren nicht auf der Arbeit ihrer Völker, auf dem Gelderwerb eines heimischen Wirtschaftslebens, an dem sich dann der Staat und die Regierung mit Steuern bedient und dem der Staat mit seinen Leistungen auch wieder dient, dem Erwerbsleben. Also das ist das Verhältnis bei uns. Hier sind die Leute beschäftigt, arbeiten und der Staat lebt davon im Sinne von den Steuern, die erarbeitet werden, die er sich abgreift und damit macht er auch wieder Leistungen für das Erwerbsleben, will es voranbringen, sorgt für einen Sozialstaat, sorgt für Wirtschaftsförderung und alle diese ganzen Geschichten. Dort unten funktioniert der Staat ganz anders. Die Quelle von seinem Geld und seiner Macht ist nicht das heimische Volk, sondern ist das, was von außen zu erzielen ist. Also die Quelle seiner Macht oder der Macht dieser Staaten ist das ausländische Interesse an einer Herrschaft in Afrika. Das ist das ausländische Interesse, dass es in den Staaten überhaupt eine Herrschaft geben soll, die dafür sorgt, dass das Interesse, was man an diesen Staaten hat, sei es an billigen Arbeitskräften, aber wie gesagt, das ist das geringste Interesse, sei es an landwirtschaftlichen Produkten, sei es an mineralischen Rohstoffen, dass das zum Zuge kommt. Und deswegen beruht das Einkommen in diesen Staaten nicht auf Steuern, die dieser Staat seiner Bevölkerung abknöpft, weil da gibt es ja auch gar nicht so ein geregeltes Wirtschaftsleben wie bei uns, sondern auf den Geldern, den Krediten ausländischer Mächte und aus den Gebühren, die zu erzielen sind durch Lizenzen für Rohstoffexport. Also diese Staaten sind von außen finanziert, zwecks des Abtransports der Rohstoffe und sie werden finanziert dafür, dass sie die Bevölkerung irgendwie unter Kontrolle halten. Deswegen sind die Staaten dort unten auch alles andere als Demokratien. Das sind Gewaltregime. Und wer dort den Staat in der Hand hat, hat auch die Hand auf den Einkommen, auf den Geldern. Und umgekehrt, wenn man eine Hand auf die Gelder kriegen will, also die Eliten, die eine Hand auf die Gelder kriegen wollen, müssen dann die andere Elite wegputschen. Also deswegen geht es dort so diktatorisch zu und Bürgerkriege im Sinne von Klicken, die sich um den Staat streiten, gehören immer dazu. Das ist ja auch eine wichtige oder wesentliche Fluchtursache, die Gewaltzustände in diesen Staaten. Damit hat man mit diesen drei Momenten, da kann man natürlich viel, viel mehr dazu sagen, aber das reicht ja für unseren Zusammenhang. Nämlich wie das Volk, wie die Wirtschaft in Afrika beschaffen ist, wie deswegen das Volk beschaffen ist, nämlich qua Definitionem als Überbevölkerung definiert und wie die Staaten in Afrika zu funktionieren und beschaffen sind, als Gewaltregime. Da liegen die Fluchtursachen auf der Hand. Das ist die Überbevölkerung in Afrika, die Folge und Ruinierung, Folge der Ruinierung der Lebensgrundlagen des Volkes beziehungsweise seiner ausbleibenden Benutzung. Es ist also, darauf will ich immer Wert legen, es ist dasselbe Prinzip, was hierzulande gilt, nämlich dieses Prinzip von Lohnarbeit und Kapital mit dem Zweck der Geldvermehrung, das in Europa den Nationalreichtum durch die produktive Beschäftigung des Volkes wachsen lässt. Dasselbe Prinzip produziert in Afrika eine unproduktive, verelendete Überbevölkerung. Vielleicht noch zwei ergänzende Hinweise. Flüchtlinge aus Afrika gibt es seit der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten in den 60er Jahren. Dass es so einen Aufschwung von Flüchtlingen in den letzten zwei Jahrzehnten in Afrika gibt, ist ein Dokument erstens, dass dieser Kontinent nicht unterentwickelt ist, sondern voll entwickelt ist, voll erschlossen ist, dass die ökonomische Erschließung dieses Kontinents für den Kapitalismus hierzulande fertig ist, dass die Ruinierung dieses Kontinents vorangekommen ist. Also das ist das eine Moment. Das zweite ist, dass das ist ein politisches Argument für den Aufschwung der Flüchtlinge. Und der besteht darin, dass zu Zeiten dieses Blockgegensatzes des Kalten Krieges, also in den 70er und 80er Jahren, diese Regierungen dort in Afrika schon unter dem Gesichtspunkt dieses Systemgegensatzes der NATO gegen den Ostblock dazu geführt hat, dass diese Staaten immer ein Stück weit subventioniert worden sind. Die sollten zum Westen gehören und nicht zum Osten. Und dafür hat man auch was angeboten, etwas Entwicklungshilfe oder Ähnliches. Seitdem dieser Blockgegensatz weg ist, ist diese, in Anführungszeichen, Rücksichtnahme, dieses, man muss auch für diese Staaten ein bisschen was tun für deren Stabilität, das ist passé. Und seitdem hat die Ruinierung dieser Staaten nochmal einen richtigen Schritt nach vorne genommen. Also seitdem gibt es eben diese Kategorie der Failed States und so wachsen erstens die Fluchtgründe für die Bevölkerung. Jeder, der in Afrika irgendwie eine Perspektive haben will und nicht ein Bestandteil der Elite ist, der würde nichts lieber als nach Europa kommen. Und es ist ja tatsächlich so, dass in großen Teilen von Afrikas die junge Bevölkerung auf gepackten Koffern sitzt, wenn sie irgendwie Geld zusammenkriegt, um sich auf diesen Fluchtweg zu begeben. Aber es ist übrigens nicht nur so, es hat, so wachsen die Fluchtgründe über diese Ruinierung der Staaten in den letzten 20 Jahren, sondern es wachsen auch durchaus immer neue Fluchtwege. Also das ist die Sache mit die Staaten, also in den letzten Jahren, Libyen war mal eingebaut, man hat ja immer von europäischer Seite über den Diktator Gaddafi geschimpft. Aber der Gaddafi war wunderbar nützlich unter dem Gesichtspunkt, man hat ihm Geld gegeben dafür, dass er die Grenzen dicht macht und dafür verhindert, dass Flüchtlinge von Libyen aus über das Mittelmeer nach Europa kommen. Jetzt über die Ruinierung, also über den Krieg dort, den ja die hiesigen Staaten schwer unterstützt haben, die Mächte der EU, also Frankreich und Großbritannien an vorderster Front, haben zu Zuständen geführt, dass dieses Regime weg ist und jetzt umgekehrt über die Zustände in Libyen, nicht nur Libyen als dieser Außenposten, der die Grenzen dicht gemacht hat für die Europäische Union, weggefallen ist, sondern dass dann auch von dort erst recht Leute nach Europa fliehen wollen. Also Fazit an dem Punkt, dass Europa mit seinem grenzenlosen Kapitalismus nicht nur, also das Not und Elend weltweit schafft, es ist nicht so, Europa ist ein überforderter Helfer angesichts der Flüchtlinge. Es kann nicht alle aufnehmen, sondern man muss sagen, es ist ja der Produzent von diesen ganzen Zuständen in Afrika. Es ist das maßgebliche Subjekt. Also es produziert nicht nur die ganzen, das Elend dort, sondern es sorgt jetzt auch dazu, oder es verlangt von den Staaten vor Ort, dass sie ihre Bevölkerung unter Kontrolle halten. Also es verlangt, dass die Grenzen zu Europa dicht sein sollen. Natürlich nicht für die ausländischen Fachkräfte. Fachkräfte dürfen immer nach Europa rein, die werden ja gebraucht. Aber für all diejenigen, die der Armut zu entfliehen streben, für die heißt es, die Grenzen sind absolut dicht. Damit bin ich beim letzten Punkt, nämlich zurück zu dem Ausgangspunkt der Katastrophe, nämlich der Erklärung der EU-Flüchtlingspolitik. Die Festung Europas ist der politische Umgang der EU mit der weltweiten Überbevölkerung, die eben ihr System des grenzenlosen Kapitalismus produziert. Und das ist relativ schnell und leicht abzuhandeln. Die eine Abteilung dieses Frontregimes heißt, dieses Grenzregimes heißt Frontex. Und das heißt einfach aus Sicht der EU, wir machen unsere Außengrenzen unüberwindbar. Durch lückenlose technische Überwachung der Land- und Seegrenzen, durch bewaffnete Grenzschützer, die Flüchtlinge abfangen, bevor sie überhaupt europäisches Hoheitsgebiet erreichen, damit sie gar keine Chance erhalten, einen Asylantrag zu stellen. Und wer es doch irgendwie schafft, der kommt in ein Auffanglager, das KZs kaum nachsteht. Die meisten werden nach der Feststellung fehlender Asylvoraussetzungen dann sofort wieder abgeschoben. Das ist die eine Abteilung, das ist das Grenzregime, Frontex. Das andere ist, man baut, also man heißt die Europäische Union, baut die afrikanischen Staaten in ihr Grenzregime ein. Also besonders die Staaten Nordafrikas, die am Mittelmeer liegen, die sollen die Drecksarbeit für Europa machen. Sprich, die Flüchtlinge aus Nordafrika abfangen, die in Lager einsperren und dann wieder in ihre Ursprungsländer abschieben. Dafür bekommen sie dann Entwicklungsgelder und logistische Unterstützung. Also das betrifft Marokko, Tunesien, Libyen, wie gesagt, ist jetzt zurzeit so ein Sonderfall. Weil ja da die erstmal die Europäer viel dafür getan haben, dass es dort überhaupt keine Herrschaft mehr gibt. Letzte Abteilung ist das Asylrecht. Die Flüchtlinge, die es nach Europa schaffen, ohne zu ertrinken und trotz des immer perfekteren Grenzregimes, die kommen in ein Auffanglager. Wie gesagt, das ist richtig als Abschreckung schon organisiert. Massenunterkünfte, Arbeitsverbot gilt ja für die Residenzpflicht. Und die wenigen, die nicht gleich wieder abgeschoben werden, haben dann das Recht, Asyl zu beantragen. Und von denen, das weiß man ja, wird überhaupt nur ein minderer Teil, ein Bruchteil. In Deutschland sind es je nach Jahr oder sowas, sagen wir mal gutmütig 15%. Als Asylanten anerkannt. Vielleicht dazu noch eine Überlegung zu dem Asylrecht. Das ist ein Grundgesetz, Artikel 16, und da heißt es, politisch Verfolgte genießen Asyl. Man merkt schon dran, das ist kein Artikel im Grundgesetz, das sagt, Leute, die in Not sind, werden bei uns aufgenommen. Sondern expressis verbis heißt es, nur diejenigen, die politisch verfolgt sind, haben in Deutschland ein Recht auf Asyl. Explizit nicht Wirtschaftsflüchtlinge. Jetzt kommt das Zweite hinzu. Wer ist denn ein politisch Verfolgter? Das ist eine Definitionssache des Staates. Der sagt nämlich, Das ist von vornherein dieser Grundgesetzartikel eingerichtet und berechnet auf bestimmte Staaten, nämlich die dem hiesigen Staat nicht passen. Politisch Verfolgte werden nur anerkannt, wenn sie aus sogenannten Unrechtsstaaten kommen. Staaten, zu denen die Bundesrepublik Deutschland feindlich steht. Also das merkt man immer sehr schön daran, dass das so schön wechselt. Also zu Zeiten, wie der Ostblock noch war, war jeder, der aus der Sowjetunion kam, ein politisch Verfolgter. Und zwar deswegen, weil der deutsche Staat in einem feindlichen Gegensatz gegenüber der Sowjetunion stand. Heutigen Tags aus Russland, da können die Leute noch so behaupten, sie wären politisch verfolgt, kommen da natürlich nicht mehr rein. Aus der Türkei Leute dort, die nach Deutschland geflohen sind, weil sie dort gefoltert wurden oder ähnliches. Da gab es dieses wunderbare Urteil, das gesagt hat, also wunderbar ist jetzt meine ironische Bemerkung dafür, also das harte Urteil, das gesagt hat, naja, gewisser harter Umgang in Gefängnissen ist landestypisch in der Türkei. Von daher können die das nicht beantragen. Es gibt einfach, und das wurde dann 1993 ergänzend ins Grundgesetz geschrieben, eine Liste sicherer Herkunftsstaaten. Und da heißt es per Definition, dort gibt es keine politisch Verfolgten. Und wenn einer aus diesen Ländern kommt, dann muss er schon explizit nachweisen und begründen, warum in seinem Fall dieses Urteil nicht gilt, dass er aus einem sicheren Herkunftsland kommt. Also erstmal spricht alles, wer aus den Ländern kommt, ist per Definition nicht politisch verfolgt. Und wer es übrigens nicht direkt schafft, auf welchen Wegen auch immer nach Deutschland zu kommen, sondern über einen sogenannten sicheren Drittstaat einreist, der wird eh sofort wieder aus Deutschland abgeschoben, in den Staat. Und Deutschland hat den schönen Vorteil, es ist in der Mitte von Europa und jeder, der hier kommt und Asyl beantragen will, wenn man ihm nachweisen kann, er kam über Italien oder Griechenland, wird erstmal dahin zurückgeschoben. Also das noch als kurze Klarstellung am Ende des Vortrags zum Asylrecht. Das Asylrecht in Deutschland, das gibt es nicht, damit Flüchtlinge aus aller Welt hier ein Asyl haben, also ihnen aus ihrer Not geholfen wird, sondern das ist konstruiert und eingerichtet als ein Instrument der Einmischung Deutschlands in andere Staaten, als ein außenpolitisches Instrument, nämlich dass anderen Staaten die Rechtmäßigkeit ihres Umgangs mit ihren Staatsangehörigen bestreitet. Das muss man ja auch so sehen, was die politische Verfolgung, wenn der hiesige Staat sagt, in China findet politische Verfolgung statt. Aus der Sicht von China ist das natürlich keine politische Verfolgung. Das ist ja ihr Recht, mit dem sie... Das soll nicht heißen, ich finde das gut, ich will nur auf die Logik hinweisen. Diese Staaten sagen, wie wir mit unseren Oppositionellen umspringen, ist ja unser Recht, das ist auch rechtmäßig, die haben sich an irgendwas vergangen. Ich will das nicht rechtfertigen, ich will nur auf das hinweisen, aus deren Sicht ist es Recht. Wenn Deutschland sagt, aber den Leuten, von mir aus einem Dissidenten aus China, gewähre ich Asyl, dann sagen sie, das, was dem passiert dort, ist Unrecht und wir sagen damit, diese Herrschaft dort, dieser Staat ist ein Unrechtsstaat. Deswegen ist das Asylrecht aus der Sicht des Staates ein Einmischungstitel Deutschlands in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Und Verfolgte, politisch Verfolgte, gibt es dann immer in den Staaten, zu denen Deutschland ein feindliches Verhältnis hat. Umgekehrt, umgekehrt. Und wer dann ein Asyl bekommt in Deutschland, der verkörpert, ist die lebende Verkörperung eines Opfers einer Unrechtsherrschaft. Und in vielen Fällen ist er dann auch das Ersatzpersonal für den Fall, wenn die Regierung des Feindeslandes dann mal gestürzt ist. In manchen Fällen wird ja auch die Schattenregierung gleich hier gehalten. Also das ist abschließend die Besonderheit des Asylrechts, vielleicht nochmal so, das ist objektiv das Recht eines Staates gegenüber einem anderen Staat. Ein Instrument der außenpolitischen Einmischung. Nur als Asylrecht hat es diesen Doppelcharakter, dass es als ein individuelles Recht eines einzelnen Menschen erscheint, dass er wahrnehmen darf und kann, wenn er politisch verfolgt ist. Und die Flüchtlinge, die nach Europa fliehen, die unbedingt in die EU wollen, um dem Elend ihres Heimatkontinents zu entfliehen, die versuchen, diese Doppeldeutigkeit des Asylrechts für sich auszunutzen. Also die versuchen, eben das auszunutzen und zu reklamieren, dass sie durch die Verhältnisse in ihrem Heimatland, den Staat, die Unrechtsverhältnisse doch einen Anspruch auf das Asyl haben. Und da stellt der hiesige Staat klar, das ist kein Gebrauch, sondern ein Missbrauch des Asylrechts. Und setzt all die Maßnahmen in Gang, die ich vorher beschrieben habe. Fazit von meiner Seite. Ich hoffe, die Gründe dargelegt zu haben jetzt, warum der grenzenlose Kapitalismus hierzulande global eine Überbevölkerung produziert und die Staaten der EU ein Grenzregime errichten, das diese Überbevölkerung von ihrem Zentrum fernhält. Und ich hoffe, dass damit zugleich die Selbstdarstellung der EU kritisiert ist, die sich immer als der überforderte Helfer einer Flüchtlingsmisere präsentiert, wo man sagen muss, diese Misere, als deren überforderter Helfer sich die EU präsentiert, ist, also sie ist ja der Urheber von dieser Misere. Das war das, was ich darstellen wollte zu dem Thema.